Trumps Abkehr von Europa. Ist die transatlantische Verbundenheit endgültig passé? Keine 3 Monate nach seinem erneuten Einzug ins Weiße Haus hat Donald Trump vieles in der amerikanischen Politik, was lange als gesichert galt, kurz und klein geschlagen. Auch in den internationalen Beziehungen. Für langjährige Verbündete haben Trump und seine Riege nur Spott und Hohn übrig. Diplomatie ersetzen sie durch Drohung und Diffamierung. Schlimmer noch, die USA lassen Europa in einer brandgefährlichen Sicherheitskrise im Stich und versuchen gar, sie mutwillig zu schädigen. Anlass für ein Gespräch mit Claudia Major. Sie ist Vizepräsidentin für transatlantische Sicherheit beim German Marshall Fund of the United States. Guten Tag, Frau Major.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Major, Sie haben Ihren Posten beim German Marshall Fund gerade erst aufgenommen. Der Marshall Fund ist eine Denkfabrik, der die transatlantische Verbundenheit tief in die DNA eingeschrieben ist. Angesichts einer US-Regierung, der diese Verbundenheit egal ist, ist der Marshall Fund gerade in einer Identitätskrise?
Die aktuelle Situation ist für alle Europäer und es ist auch für den German Marshall Fund eine riesengroße Herausforderung, dass der größte Verbündete, der Alliierte, auf den wir die letzten Jahrzehnte uns immer verlassen konnten, auf einmal offensichtlich kein Verbündeter und Alliierter mehr sein will. Und natürlich kratzt das an der DNA des German Marshall Funds. Andererseits müssen wir sagen, dass selbst wenn jetzt Europäer und Amerikaner auseinanderdriften, sind sie in vielen Bereichen und gerade in dem Bereich, zu dem ich arbeite, Sicherheitspolitik, sehr eng verbandelt. Das heißt, selbst wenn es politisch momentan eher schwierig ist oder wir eher von einem Ende einer Partnerschaft reden können, sind wir in der Verteidigungsplanung sehr eng verbunden. Und deshalb muss man diese schwierige Beziehung möglicherweise auf dem Weg zu einer Neuaufstellung, zu einer schrittweisen Trennung trotzdem eng begleiten. Das heißt, wenn man transatlantische Beziehungen nur dann macht, wenn es super läuft und alles eitel Sonnenschein ist, ist es vielleicht einfach. Ich glaube, die Herausforderung ist auch in den Zeiten wie jetzt, wo die USA immer weniger Partner, immer mehr Herausforderer sind, sich von den demokratischen Spielregeln entfernen und autokratische Züge annehmen, wenn sie nicht mehr Schutzmacht sein wollen, sondern eher zu einer Herausforderung werden. Ich glaube, gerade dann ist es wichtig, Gesprächskanäle offen zu halten und zu versuchen, einander zu verstehen, weil wir ja trotzdem noch in verschiedenen Bereichen verbunden sind.
Also die Schlechtwetterperiode ist auf jeden Fall eingetreten, kein eitel Sonnenschein mehr. Die sogenannten Signal Leaks haben neulich unter anderem ja gezeigt, wie in Washington hinter verschlossenen Türen über die Europäer gesprochen wird, nämlich mit tiefer Verachtung. Hat Sie das überrascht?
Mich hat die Unprofessionalität überrascht, dass Regierungsmitglieder sensible verteidigungspolitische Daten in einer Signalgruppe besprechen und nicht einmal merken, dass ein Journalist dabei ist. Das hat mich entsetzt, weil man natürlich jetzt überlegt, ob sie das auch mit anderen sensiblen Inhalten gemacht haben und ob es noch andere Signalgruppen gibt, in denen vertrauliche, sicherheitsrelevante Daten besprochen werden. Man kann es ja mal an einem Beispiel klar machen. Wenn diese Informationen an die Öffentlichkeit gekommen wären, wäre es letztlich auch um das Leben amerikanischer Soldaten gegangen. Dieser Mangel an Professionalität hat mich doch sehr entsetzt. Die Inhalte weniger. Also unter anderem fällt ja der Begriff Schmarotzer mit Blick auf die Europäer. Wenn man sich die öffentlichen Positionierungen der US-Regierung anschaut, seit der Inauguration im Januar, ist das keine Überraschung. Erinnern Sie sich an die Rede von dem Vizepräsidenten Vance in München, wo er den Europäern de facto gesagt hat, ihr seid ideologische Gegner. Also es gibt ja mehrere Beispiele, wo die US-Regierung sehr klar gesagt hat, dass sie die Europäer letztlich verachtet, dass sie die repräsentative Demokratie verachtet und dass sie da keine gemeinsame Grundlage mehr sieht.
In Donald Trumps erster Amtszeit, da sah es ja so aus, als betreibe er nur die, sagen wir mal, verschärfte Fortsetzung des Streits zwischen Amerikanern und Europäern über die Lastenteilung in der NATO. Das war dann also eine Fehleinschätzung. Es hat jetzt eine komplette Wende gegeben, die Trump vollzogen hat.
Ich würde eher sagen, wir sehen eine Professionalisierung und eine bessere Organisation der Trumpschen Politik. seit er im Januar das Amt angetreten hat.
Aber nicht, was seine den Benutz von Signal angeht.
Das stimmt, aber die Vorbereitung auf die Regierungsübernahme war deutlich besser. Die Minister sind sehr schnell ernannt worden, sie sind inhaltlich besser vorbereitet. Es gibt einen klaren Plan, erinnern Sie sich an die Executive Orders, die sehr schnell am Anfang gekommen sind, also Entscheidungen des Präsidenten. Wir haben jetzt im Verteidigungsministerium vor kurzem eine Interim National Defense Strategic Guidance, also eine Art Interim-Strategie für die Verteidigungspolitik, wo die Ziele klar benannt werden. Also diese Regierung ist deutlich besser vorbereitet, personell besser aufgestellt, hat sich konzeptionell besser vorbereitet und Trump kann de facto das umsetzen oder seine Leute können umsetzen, was sie wirklich im Kopf haben. Und das ist der große Unterschied zu Trump 1, wo er nicht auf diesen vorbereiteten Apparat, nicht auf Konzeptpapiere zurückgreifen konnte und erfahrene Militärs oder Politiker, Verwaltungsbeamte ihn so ein bisschen einhegen konnten. Das haben wir jetzt nicht mehr. Seine Leute sind in den Schlüsselpositionen, sie sind gut vorbereitet, sie sind gut aufgestellt und sie wollen jetzt wirklich ihre Pläne durchsetzen.
Und dazu gehört offensichtlich auch dieses Auseinanderdriften, Auseinanderdividieren, das Sie vorhin beschrieben haben schon. Müssen wir uns darauf einstellen, dass die USA sich jetzt als Gegner Europas und Freunde Russlands aufstellen?
Wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, finden wir dafür viele Indikatoren. Die USA haben direkte Gespräche mit Russland aufgenommen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Sie sind damit letztlich einer russischen Forderung entgegengekommen, die nämlich hieß, wir verhandeln direkt mit den USA über den Kopf der Ukraine hinweg, als wäre sie schon kein souveräner Staat mehr. Und die USA haben vor Beginn dieser Gespräche zentrale russische Forderungen erfüllt. Also vor den Verhandlungen gibt man Verhandlungsmasse aus der Hand. Beispielsweise die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder die Anerkennung der 4 besetzten Gebiete, denn jetzt Luhansk, Saporischja und Cherson. Das heißt, das Bestreben der USA scheint zu sein, eine Normalisierung, ein Reset mit Russland, fast egal um welchen Preis. Das heißt letztlich auch, dass Russland und die USA entscheiden, wer mit am Tisch sitzt. Die Europäer nicht und die Ukraine auch nicht. Das heißt, dahinter steht ein Großmachtdenken, dass die Großen entscheiden und die Kleinen müssen sich fügen. Und zu den Kleinen gehören auch wir Europäer. Wenn wir uns diese Entwicklung anschauen, eine Rehabilitierung Russlands, das im strategischen Konzept der NATO als die größte Bedrohung für Europas Sicherheit angesehen wird, von der wir ausgehen, dass sich Russland auf einen Krieg vorbereitet, indem es Soldaten mobilisiert, indem es seine Streitkräfte ausbaut, indem es rhetorisch immer wieder diese Ziele wiederholt, die europäische Sicherheitsordnung zu verändern. General Breuer, der Generalinspekteur, der militärische Abschirmdienst, der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst sehen alle eine starke Bedrohung durch Russland. Der General Breuer spricht von einer Deadline 2029, der Verteidigungsminister Pistorius auch. Wir in Europa gehen davon aus, dass Russland eine Bedrohung für unseren Frieden, Freiheit und Stabilität ist. Und unsere stärkste Verbündete, die USA, entschließen sich, mit Russland normale Beziehungen aufzubauen und Russland ohne Gegenleistungen zu rehabilitieren. Die Lehre, die Russland daraus ziehen kann, ist doch, dass sich Krieg führen lohnt, dass es Grenzen verschieben kann in der Ukraine, dass es nuklear drohen kann. Und dass es trotzdem ohne Gegenleistungen von den USA rehabilitiert wird. Und das heißt ja letztlich für die Europäer, dass sie eingeklemmt sind. Einerseits zwischen Russland, das die europäischen Sicherheitsregeln verändern will, das die Ukraine als souveränen Staat abschaffen will. Und andererseits die USA, die genau dieses Russland rehabilitieren, die den Europäern sagen, Sicherheit in Europa ist eure Aufgabe. Wir ziehen uns daraus zurück. Unser Fokus ist im Indo-Pazifik. Und im Übrigen seid ihr, Zitat aus dem Signalchat, Schmarotzer. Ihr seid ideologische Gegner. Und wenn wir zusammenarbeiten wollen, nur auf der Basis unserer eigenen US-Vorstellung. Das ist ja für die Europäer eine zutiefst verunsichernde Lage. Denn im Endeffekt, wenn man es zuspitzt, Ihre Frage zurückzukommen, stellen sich die Europäer die Frage, sind die USA wirklich noch die Schutzmacht? Wirklich noch der Alliierte? Oder sind sie nicht letztlich eine sicherheitspolitische Bedrohung, weil sie Russland erlauben, einen Krieg weiterzuführen.
Frau Major, hat Russland mit Bezug auf seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine dann überhaupt Anlass, sich friedenswillig zu geben?
Wenn man sich die offiziellen russischen Aussagen anschaut von Putin, von Regierungsvertretern, haben sich die russischen Ziele nicht verändert. Sowohl mit Blick auf die Ukraine als auch mit Blick auf Europa. Und wir sehen in den Gesprächen, die jetzt stattgefunden haben mit den USA, dass Russland kein wirkliches Interesse an einem Frieden oder an einer Lösung zeigt, sondern letztlich die Verhandlungen benutzt, um trotzdem noch zu siegen, um trotzdem seine Interessen noch durchzusetzen. Bislang hat Russland keinerlei Konzessionen gemacht. Die Ukraine hat einer vollumfänglichen 30-tägigen Waffenruhe zugestimmt. Russland hat sie abgelehnt und hat lediglich zugesagt, dass man über einen sektoralen Waffenstillstand im Energiebereich reden könnte, über das Schwarze Meer. Aber kurz nach der politisch-rhetorischen Zusage gab es eine neue Angriffswelle auf die Ukraine und es gab neue Bedingungen von Russland, wann es überhaupt eine wirkliche Waffenruhe geben könnte. Und die entsprechen letztlich dem Ziel, die Ukraine zu schwächen. Keine Mobilisierung, keine westliche Unterstützung mehr für die Ukraine, keine Aufklärungsdaten. Also das Ziel Russland ist ganz offensichtlich immer noch, die Ukraine zu schwächen, sie auch langfristig so zu schwächen, dass sie für einen weiteren Angriff in absehbarer Zeit ein einfacheres Opfer wäre. Also aus all dem kann man nur schlussfolgern, dass Russland seine Ziele nicht verändert hat, kriegswillig bleibt, an der Kriegsfähigkeit arbeitet über Rekrutierung und Verbesserung der Streitkräfte und dass es diese Gespräche instrumentalisiert, um seinen Sieg letztlich auf anderem Weg zu erreichen. Und deswegen sollten wir Europäer uns leider keinen Illusionen über die russischen Ziele hingeben. Und selbst wenn wir zu einem Waffenstillstand kommen, heißt das nicht, dass wir uns entspannt zurücklehnen können. Wenn die russischen Ziele so bleiben, wie sie sind, und Russland sich die militärischen und nicht militärischen Mittel gibt, sie zu erreichen, dann ist ja jede Waffenruhe eigentlich nur eine Pause für die russischen Streitkräfte, um sich zu erholen. Und daher ist die Frage der Absicherung eines Waffenstillstandes so wichtig. Wenn der nicht abgesichert ist, nicht verlässlich abgesichert ist, steigt letztlich das Risiko eines Krieges in Europa, weil Russland versuchen könnte, ob es jetzt nicht doch einmal durchkommt.
Kann die Ukraine sich in dieser Lage überhaupt noch auf irgendwie auf die USA verlassen?
Aus ukrainischer Sicht ist es sehr schwierig. Die Herausforderung für die Ukraine ist die fehlende Vorhersehbarkeit und die Disruption dahinter. Trump hat bislang vor allem die Ukraine unter Druck gesetzt, damit sie einem Waffenstillstand zustimmt. Er hat Russland nicht unter Druck gesetzt. In den letzten Tagen haben wir aber auch gehört, dass Trump in einem Interview gesagt hat, er ist, Zitat, pissed, dass Russland nicht bereit ist, einem Waffenstillstand zuzustimmen. Und er hat Druck auf Russland in Aussicht gestellt, beispielsweise über Zölle. Aber diese fehlende Vorhersehbarkeit, dieses Hin und Her ist ja keine Planungsgrundlage, auf die sich die Ukraine verlassen könnte. Und deswegen ist die Erwartungshaltung an die Europäer umso größer, als verlässliche Partner einzuspringen. Von der Masse her können sie das nicht. Aber sie sind wenigstens verlässlich in ihrem politischen, militärischen und wirtschaftlichen Unterstützung.
Frau Major, Sie haben vorhin die Absicherung eines etwaigen Waffenstillstands in der Ukraine als zentral bezeichnet. Wer könnte den denn dann im Fall der Fälle absichern?
Die USA haben sehr klar gemacht, dass sie nicht beteiligt sein wollen, dass sie auch keine NATO-Beteiligung wollen. Deswegen haben wir diese Koalition der Willigen, wo verschiedene Länder dabei sind. Die erste Verteidigungslinie wären die ukrainischen Streitkräfte. Es gibt auch Gespräche über eine demilitarisierte Zone. Und sozusagen in einem hinteren Bereich wären die westlichen Streitkräfte als Abschreckungskraft. Trotzdem müssen die natürlich glaubwürdig sein. Und das fängt dabei an, dass die westlichen Länder in den letzten Jahren immer wiederholt haben, dass sie nicht Kriegspartei sein wollen, dass sie keine aktive Rolle spielen wollen. Das heißt, sie müssen jetzt glaubwürdig vermitteln der Ukraine, dass sie wirklich bereit sind, für die Ukraine zu kämpfen. Und sie müssen auch glaubwürdig Russland vermitteln, dass sie, sollte Russland diesen Waffenstillstand brechen, ja letztlich gegen Russland kämpfen würden. Wenn man das ernsthaft zu Ende denkt, verschieben wir eigentlich die Linie, wo Russland abgeschreckt wird von der NATO-Grenze, in die Ukraine. Die europäischen Truppen, die jetzt darüber nachdenken, haben bislang immer gesagt, sie machen das nur, wenn es einen sogenannten amerikanischen Backstop gibt, also eine amerikanische Rückversicherung.
Den übrigens auch Präsident Macron ins Gespräch gebracht hat.
Und auch die Briten und so. Die Amerikaner haben sich dazu noch nicht klar verhalten. Aber ihnen fehlen dann diese Schlüsselfähigkeit von Aufklärung, Zielerfassung, Flug- und Raketenabwehr, weitreichende Präzisionswaffen, Elektronikwaffe, Cyberabwehr, so. Das haben die Europäer halt nicht genug. Die andere Frage ist aber, die meisten europäischen Staaten melden alle ihre Truppen in die NATO-Verteidigungsplanung ein. Frankreich und Großbritannien nicht, aber viele andere Europäer. Das heißt, die Truppen sind eigentlich verplant. Wenn wir jetzt Einheiten in die Ukraine schicken würden, müsste man sie aus der Verteidigungsplanung der NATO rausnehmen. Wir würden also die NATO-Verteidigung wissentlich schwächen, um einen Nicht-NATO-Staat, die Ukraine, zu schützen. Die Entscheidung kann man treffen. Ich halte sie auch für nachvollziehbar. Aber natürlich muss jeder Staat selber entscheiden, ob er dafür bereit wäre. Also mit dieser Absicherungstruppe sind sehr viele Unwägbarkeiten und sehr viele Dilemmata verbunden, die die europäischen Staaten untereinander und mit der Ukraine klären müssen. Aber es ist letztlich im europäischen Interesse, dass eine souveräne, stabile Ukraine überlebt und die Ukraine nicht zu einem russischen Vasallenstaat wird und dann letztlich Russland an der Grenze zur NATO steht. Mit der Schlussfolgerung, wenn ich lang genug durchhalte, kann ich einen konventionellen Krieg mit nuklearer Drohung erfolgreich führen und keiner grätscht mir rein. Das ist ja nicht die Lehre, die Russland ziehen sollte. Deswegen ist es durchaus im Interesse der Europäer, diese Absicherung mit zu gewährleisten. Aber sie muss verlässlich sein.
Welche Schlüsselfähigkeiten müssten die Europäer denn erwerben?
Einiges haben sie zu wenig. Also es bräuchte große Investitionen in der Flug- und Raketenabwehr, in der weitreichenden Präzisionswaffen, in Aufklärung, in Zielerfassung. Also die Liste ist relativ lang, Electronic Warfare. In einigen Bereichen machen die Europäer jetzt schon Anstrengungen. Im letzten Jahr gab es beispielsweise eine gemeinsame Initiative. ELSA heißt die European Long Range Strike Approach, wo es um weitreichende konventionelle Waffen geht. Da sind Deutschland und Frankreich, Polen und noch andere, die Briten auch beteiligt, wo es darum geht, diese Lücken zu stopfen. Aber ob wir jetzt über diese lang weitreichenden Präzisionswaffen reden oder über Flug- und Raketenabwehr, das geht alles nicht schnell. Und auch Masse aufzubauen, also die Zahl der Soldaten zu vergrößern, auch das geht nicht schnell. Sie müssen sie rekrutieren und sie müssen sie ausbilden. Also die Lösungen für die militärischen Probleme dauern alle lang. Und da kommen wir zurück zu dem ersten Thema, was wir hatten. Auch wenn es schwierig ist im transatlantischen Verhältnis, sind wir im Verteidigungsbereich in weiten Teilen von den USA abhängig. Und selbst wenn die Europäer jetzt sagen, wir haben verstanden, wir müssen mehr machen, Europa ist keine Priorität mehr, dann müssen wir schauen, ob wir einen Transitionsplan, eine Roadmap für Deutschland, für Europa, wie man das auch nennen will, aufsetzen, wie man schrittweise Europa aufwächst und wir die USA entlasten.
Ist so etwas in Arbeit nach Ihrer Kenntnis?
Ich gehe davon aus, dass in ganz vielen Stellen darüber nachgedacht wird, wie man das im politischen, im konventionellen und im nuklearen Bereich machen kann. Aber wir müssen uns immer wieder klar sein, dass eine rein europäische Verteidigung ganz anders ist als eine transatlantische. Wir reden manchmal in der deutschen Debatte so darüber, als müssten wir nur die Lücken stopfen. Als müssten wir nur sagen, wir kaufen ein paar mehr Panzer und ein paar mehr Flugzeuge und ein paar mehr Drohnen und dann ist es geklärt. Erstens ist der Preis daran enorm hoch. Es dauert lange. Und dann müssten wir überlegen, was ist denn unsere genuin europäische DNA, unsere genuin europäische Herangehensweise für Verteidigung, wenn die USA mit ihren Doktrinen nicht mehr da ist? Gibt es eine genuin andere europäische Art der Verteidigung?
Ein großer Pfeiler, auf dem die Abschreckung gegenüber Russland bisher beruhte, waren die amerikanischen Atomwaffen, die ja auch immer noch zum Beispiel in Deutschland lagern. Sollten die Europäer ihre Atomwaffen ausbauen, vielleicht unter deutscher Beteiligung?
Bislang gibt es keinerlei Anzeichen, dass die USA die nukleare Abschreckung in Frage stellen. Wir sehen eher gegenteilige Signale, dass sie die nukleare Dimension bislang ausklammern. Natürlich müssen die Europäer trotzdem darüber nachdenken, was passieren würde, wenn die USA ihre Beiträge zur nuklearen Abschreckung in der NATO rausnehmen würden. Wenn man sich die nukleare Abschreckung in der NATO anschaut, baut sie momentan auf drei Pfeilern auf. Die strategischen Waffen der USA, die taktischen Atomwaffen der USA in Europa, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe stationiert sind, und die unabhängigen Beiträge Frankreichs und Großbritannien, die das Kalkül des Gegners verkomplizieren, weil wir letztlich verschiedene Entscheidungszentren haben, nicht nur Washington, sondern auch Paris und London. Wenn von diesen drei Pfeilern zwei rausfallen, dann hält das ganze Konstrukt nicht mehr. Das heißt, wenn wir versuchen würden, eine neue europäische Abschreckung zu denken, müssten wir völlig neu ansetzen. Frankreichs Atomstreitkräfte und die britischen sind konzipiert, um unter dem US-Nuklearschirm zu agieren. Sie sind nicht als komplett eigenständige europäische Verteidigung, Abschreckung gedacht. Frankreichs Doktrin beispielsweise glaubt nicht an die erweiterte Abschreckung, an die wir glauben, nämlich dass die USA einen Schirm aufspannen und im Endeffekt letztlich bereit wären, Washington für Riga zu opfern. Die französische Doktrin sagt, daran glauben wir nicht. Die französische Nuklearabschreckung ist für die nationalen vitalen Interessen Frankreichs gedacht. Das heißt, die müssten sich komplett neu aufstellen. Großbritannien ist technisch, technologisch von den USA abhängig. Das heißt, sie haben keine autonome nukleare Abschreckung. Wenn wir also darüber nachdenken, was wir machen könnten, müssen wir komplett neu anfangen. Wir haben bislang eine interkontinentale transatlantische Abschreckung. Wir hätten dann nur noch eine regionale europäische. Frankreich und Großbritannien müssten ihre Doktrinen überarbeiten. Die Europäer müssten überlegen, was sie eigentlich gemeinsam schützen wollten und wie sie es machen wollten. Wir wären in einer komplett anderen Welt. Jede Veränderung in der nuklearen Ordnung heißt Instabilität und Unsicherheit für alle Beteiligten. Nicht nur für uns, sondern auch beispielsweise für Russland, das ja jetzt weiß, wie das System funktioniert. Und sich auch erst darüber klar werden müsste, wie eigentlich eine französische-britische Abschreckung für Europa funktionieren müsste. Trotzdem wäre ein Konstrukt, was Frankreich und Großbritannien einbindet, die nach den USA nächste Lösung. Es gibt seit Jahren Gespräche darüber. Frankreich führt einen Nukleardialog. Spätestens seit der Rede vom französischen Präsidenten Macron 2020 an der École de Guerre, wo er über die europäische Dimension gesprochen hat. Das hat er vor ein paar Tagen, vor zwei Wochen, glaube ich, nochmal wiederholt. Jetzt redet er über die europäische Souveränität. Aber es wäre nochmal ein gänzlich anderes Konstrukt. Die Idee, die regelmäßig in Deutschland, meistens in der Sommerpause kommt, über die deutsche Bombe, halte ich für eine antieuropäische, gefährliche Idee.
Warum?
Also erstmal würde Deutschland Verträge brechen, von 2+4 bis Non-Proliferationsvertrag. Das Signal, was Deutschland seinen europäischen Partnern senden würde, wäre letztlich ein Ausstieg aus der europäischen Solidarität. Russland schaut nicht auf Deutschland, Russland schaut auf Europa. Wenn Deutschland jetzt sagt, ich entscheide mich für eine eigene deutsche Bombe, sagt es de facto all den Partnern, den baltischen Staaten und Polen, ihr seid uns egal. Wir gucken auf unsere nationale Sicherheit. Gleichzeitig wäre das Signal auf die internationale Ebene, Deutschland holt sich die Atomwaffe, steigt aus dem Non-Proliferationsvertrag aus. Warum sollen dann die anderen Staaten nicht auch zur ultimativen Lebensversicherung greifen? Die Entwicklung einer Atombombe ist ein extrem teures und langwieriges Unterfangen. Und es setzt auch ein gewisses Mindset der Abschreckung und des Umgangs mit der Entscheidung voraus, eventuell eine Waffe zu zünden, die die Menschheit beenden, verändern könnte, so wie wir sie kennen.
In Deutschland besonders schwierig.
In Deutschland besonders schwierig. Aber die Schlüsselfrage ist eigentlich, wenn die Amerikaner sich tatsächlich aus der NATO und aus der europäischen Verteidigung so verabschieden, wie wir sie bislang kennen, sind die Europäer dann in der Lage, gemeinsam zu reagieren? Oder machen sie alles alleine und brechen auseinander? Wenn sie in der Lage sind, gemeinsam das zu organisieren, dann können sie auch über eine Abschreckung nachdenken. Die wird nicht so stabil sein, nicht so belastbar wie das, was wir jetzt haben. Aber wenn die Europäer sich auseinander dividieren, weil einige sagen, ach, vielleicht kann ich es doch noch bilateral mit den USA schaffen. Oder andere sagen, vielleicht suche ich lieber den Ausgleich mit Russland. Dann wird Europa umso verwundbarer. Also wir sollten eher überlegen, was wir machen können für die Verstärkung der europäischen Verteidigung als nationale Alleingänge. Ein letzter Satz dazu noch. Wir haben in der deutschen Debatte häufig so einen Ansatz, dass wir von 0 auf 100 gehen. Die Amerikaner gehen, deutsche Atombombe. Und das große Feld, was dazwischen ist, übersehen wir. Dabei kann Deutschland, kann Europa sehr viel im konventionellen Bereich und im Bereich der Schlüsselfähigkeiten machen, unterhalb der nuklearen Ebene. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese anderen Bereiche, wir haben sie angesprochen, mit Masse, mit Schlüsselfähigkeiten, dass wir die viel mehr anschauen, weil da Deutschland sehr viel, sehr schnell machen kann. Also die DPS-Fähigkeiten, Deep Strike-Fähigkeiten, die Flug- und Raketenabwehr, Electronic Warfare, Drohnen, da gibt es ja sehr viel zu tun.
Frau Major, zum Schluss eigentlich nur noch eine Frage. Ist denn diese Allianz, die die USA ja selber über 70 Jahre gepflegt haben, sind diese transatlantischen Sicherheitsbeziehungen, mit denen Sie sich ja befassen, sind die überhaupt noch zu retten?
Wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann wäre das eigentlich ein fatalistisches Ende der Diskussion. Die Europäer sind noch mit den Amerikanern und den Kanadiern sehr eng verwoben. Sicherheitspolitisch hängen wir gerade von den USA noch ab. Das heißt, sie sind noch unsere Lebensversicherung in vielen Bereichen. So wie wir sie bislang kennen, die transatlantischen Beziehungen, werden sie mit Donald Trump nicht weitergehen. Das ist völlig klar. Aber die Europäer müssen überlegen, was ihr Interesse an einer Beziehung zu den USA ist, wie sie in Zukunft gestaltet werden kann. Das ist diese Idee des Transitionsplanes. Und sie müssen vor allen Dingen überlegen, wie viel sie bereit sind, in den Schutz ihrer eigenen Sicherheit, Stabilität, Frieden und Freiheit in Europa zu investieren. Zu sagen, die USA sind weg, ja, jetzt können wir uns leider nicht mehr verteidigen, kann ja nicht die Antwort sein. Die Frage ist, wie sieht die Neuauflage der europäischen Verteidigung aus? Wie sieht die Neuauflage der transatlantischen Beziehungen mit den USA aus? Wie kann man die Beziehung zu Kanada stärken? Und wie können wir Sicherheit, Verteidigung europäischer neu denken? Das ist die Herausforderung.
Vielen Dank, Frau Major.
Ich danke Ihnen.
Die transatlantischen Beziehungen in Zeiten der Regierung Trump, Thema im Gespräch mit Claudia Major, Vizepräsidentin für transatlantische Sicherheit beim German Marshall Fund of the United States. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.